Und weiter geht es mit der Jungfrau von Voltaire und dem neunten Gesang. Wie La Trimouche und Herr Arundel ihre beiden Geliebten in der Provence wiederfanden und über den seltsamen Fall, der sich in der heiligen Biome ereignete. Zwei Ritter, die sich, sei es zu Pferd oder mit edler Fechtkunst, von Kopf bis zu den Füßen, geharnischt oder auch ganz nackt, wacker geschlagen haben, hegen füreinander meistenteils eine heimliche Achtung. Jeder von ihnen hebt die Tugenden und die großartigen Schläge seines würdigen Gegners hervor. Gern hervor, besonders wenn sein Zorn verraucht ist. Aber wenn nach diesem schönen Kampf irgendein Unfall sich ereignet, der beide gemeinsam trifft, siehe, so vereint sie gleich ihr Unglück. Die Freundschaft wird aus Gegensätzlichkeit des Schicksals neu geboren und die beiden verfolgten Helden werden Brüder. Dieses erfuhr man in dem grausamen Fall des La Trimouche und des traurigen Ritters Arundel auch. Denn dieser Arundel, wenngleich er von Natur eine stolze und gleichgültige Seele beschert bekommen hatte, fühlte doch seine erzenen Eingeweide zugunsten des sanften Poeterinas weicher werden und La Trimouche, wenn er sich von süßen Banden überraschen ließ, die Freundschaft bildeten, ging damit nur seinem eigenen Geschmack nach. Denn sein Herz war ja zu Zärtlichkeiten geboren. »Wie fühle ich nichts«, sagte er, »aufs Neue gestärkt, mein teurer Freund, durch eure Ritterlichkeit. Aber Dorothea bleibt mir geraubt. Ihr werdet mir denn nun helfen, die Spur ihrer Schritte wiederzugewinnen, und ich werde den grausamsten Todesarten meine Stirn bieten, um euch in Besitz eurer gleich angebeteten Rosa Moor von Neuem gelangen zu lassen.« So gingen beide Liebhaber, zwei neu gebackenen Freunden gleich, zusammen fort. Und auf falscher Fährte ging's nun zunächst gar eilig auf Livorno zu, während der Räuber sich nach einer anderen Seite auf einen geradewegs entgegengesetzten Weg begeben hatte. Während das Paar sich so verirrte, war dem Verbrecher nichts leichter, als seine edle und reiche Beute zu entführen. Er brachte sie bald in ein Schloss, das in der Nähe des Meeres lag, hinter ein schauerlich Gemäuer, dem Zufluchtsort der Unverschämtheit und der Raubgier, voll ekelhaftem Schmutz, verunreinigt durch alle Ausschweifungen unedelster Seelen, die dem Auge offenbaren, was das menschliche Geschlecht ist, wenn es sich selber zügellos ganz überlassen wird. Bei seiner Ankunft setzt sich der Unverschämte mit seinen Schönen, ohne allzu viel Umstände, zu Tisch, isst, trinkt, verschlingt und alles auf ihr Wohl. Dann sagt er, meine schönen jungen Damen, einigt euch darüber, welche von euch beiden heute Nacht mit mir zu Bette gehen will. Denn mir ist alles gleich, ob blond, ob schwarzes Haar, Engländerin oder Italienerin, groß oder klein, es kommt mir nicht darauf an. Bei diesen Worten bricht die zarte Dorothea, über und über rot, in Tränen aus. Die Tropfen rinnen ihr über Wangen, Nase und auf ihre wohlgestaltenen Züge und ihr liebenswertes Kinn herab, allwo es heißt, dass Liebe sie so lange streichelte, bis sich darin ein Grübchen bildete. Judith, das Britenweib dagegen, sammelt sich erst noch einen Augenblick, sieht dann den rohen Schuft von oben bis unten mit hochmütigem Lächeln an und spricht, »Ich will die Freude haben, heute um Mitternacht mich eure Beute zu benennen.« Und man wird dann erfahren, was eine Engländerin mit einem Räuber anfängt, sobald sie mit ihm nachts allein bleibt. Auf dieses Wort hin beschmiert der brave Martin Guerr ihr Angesicht mit einem dicken Kuss und sagt, »Ich lieb dir immer die Englischen da, Dirnen.« Er küsst sie wieder, leert ein großes Glas, dann wieder eins und isst und trinkt und lacht und flucht abwechselnd. Und seine rohe Hand betastet schamlos erst die Rosa Moor, dann die Dorothea, die bitterlich Tränen weint, während Judith mit stolzem Ausdruck, ohne eine Miene zu verziehen, den rohen Menschen walten lässt. Endlich geht lallend er vom Tisch mit unsicherem Schritt, aber mit strahlendem Auge, indem er mit Korsarenblick daran erinnert, dass man eingegangenem Handel treu zu bleiben habe. Und noch von den Geschenken Bacchus trunken, bereitet er sich nun auf den bevorstehenden Kampf Cytherens vor. Die Mailänderin sagt verwirrten Augs zu Rosamor: Werdet ihr, Liebe, es denn wirklich wagen, dieses Verbrechers Wünsche zu erfüllen? Verdient er, dass eine so stolze Schönheit sich so weit erniedrige, ihm das Vergnügen zu gewähren? Ich habe durchaus vor, ihm etwas anderes darzureichen, sagte Rosamor, und man wird sehen, wie viel ich wage. Ich werde meinen Ruhm und meine Reize rächen, denn ich bin meinem Ritter treu. Wisst nur, dass Gott, so unermesslich gut er ist, mir zwei robuste Arme zum Geschenk gemacht hat und dass nicht umsonst mein Taufname Judith ist. Wollt mich daher an diesem unwürdigen Ort erwarten, lasst mich nur handeln und vor allem betet zu Gott. Dann geht sie ab, erhobenen Hauptes legt sie sich neben ihrem Wirt ins Bett. Schon deckt die Nacht mit finsterem Schleier die modrigen Dächer dieser schrecklichsten von allen Diebeshöhlen. Die grobe Schar der Übeltäter schlief ihren Rausch in der geräumigen Scheune aus, und Dorothea blieb zu ihrem Schrecken ganz allein und war in heller Furcht dem Tode nahe. Doch der Bandit, des Denkvermögens noch ganz benebelt war vom Duft italischer Trauben, drückte mit steifer Hand, weniger zur Liebe als zum Schlaf geneigt, die stolzen Reize, die sein Herz erhitzten. Und Judith reichte ihm ihre Zärtlichkeit dar und wickelte durch falsche Liebkosungen ihn in Netze ein, die ihm vom Tod gesponnen waren. Der Ausschweifende, von einer derartigen Anstrengung ermüdet, gähnte einen Augenblick, wendete den Kopf zur Seite und schlief bald fester ein. Von seinem Kopfende hing der türkische Säbel herab, der lange Zeit ihn, Martin Guerre, so furchtbar machte. Unsere Britin zog ihn alsbald, indem sie Judith und Deborah anrief und alle ihr bekannten Heldinnen der Weltgeschichte. Dann packte sie den Schopf des Tiers mit ihrer linken Hand und hob daran den Kopf, den schweren Kopf und die ganz hart gewordene Stirn des Ungläubigen empor, der ahnungslos schwerfällig weiterschnarchte. So dann stellte sie sich gut in Positur und mit erhobener Rechter schneidet sie dem braven Wollüstling den Hals ab. Das Lager ist von Blut und Wein getränkt, der breite Rumpf vom Oberhaupt getrennt, rötet die Stirn der edlen Heroine mit 30 Güssen Purpurflüssigkeit. Da springt die Amazone vom Bett herab und das blutige Haupt in Händen tragend, sucht sie die zitternde Gefährtin auf, die ihr im Arm ohnmächtig wird, bis sie, den Sinn und Geist an diesem Heldenmut aufrichtend, ausruft: Gerechter Gott, was für ein Weib seid ihr! Welch übermächtiger Streich, allein welche Gefahr! Wo fliehen wir beide hin? Wacht mittlerweile jemand auf, wird man uns köpfen? Sprecht leiser, erwiderte Rosamor, meine Mission ist noch nicht ganz zu Ende. Fasst Mut und folgt mir. Und die andere tat es voll Entsetzen. Die beiden Liebhaber, die noch immer weit vom Schuss dahin irrten, langten nach vielem Hin und Her endlich in Genua an. Hier schifften sie sich ein und suchten nun bei den vier Winden Nachricht, und diese brachten sie allmählich an den Ort, wo unser apostolischer Vater demütig die Schlüssel des christlichen Paradieses in seinen Händen hält, und weiter dann bis in die Tiefen des Adriatischen Golfs, wo der alte Doge oder der alte Doge, was ist das, als Gemahl der Thetis herrscht, und endlich nach Neapel mit den furchtbeladenen Ufern, wo Sannazaro ganz nahe bei Vergil beerdigt liegt. Und durch Charybdis und durch Scylla hinweg kommen sie nach Syrakus, wo sie der Brunnen Aretusas grüßt. An Ufa, wo Augustin geboren ward und wo Karthago entstand. Und endlich Eines guten Tages führt der Himmel unsere Ritter zurück in sanfte Himmelsstriche an die schönen Ufer der Provence. Da, auf olivenbekrönten Hügeln, sieht man die Türme der alten Stadt Marsilia als schönes Denkmal einer alten Stadt Ioniens. Und ihre Grenzen bergen einen Schatz, der noch weit wunderbarer und heilsamer ist. Ein jeder kennt die schöne Magdalena und ihre Geschichte. Wie sie, nachdem sie erst der Liebe sattsam treu gedient, dem Himmel auf dem Wege der Bekehrung diente und die Eitelkeit der Welt beweinend des Jordans Ufer ließ, um sich in die Provence zu begeben. Wie, als sie lange Zeit mit Hieben sich gegeißelt hatte, sie schließlich in einer Felsenhöhlung sich verkrochen hielt, wo sie die Luft mit Wohlgerüchen himmlischem Balsam gleich erfüllte. Der Fels war Martinian, dem Heiligen, geweiht, und da der Ruf der Büßerin bald mehr als eine Dirne, mehr als einen Pilger an sich zog, die auf den Felsen kletterten, um das Reich des Gottes der Liebe abzuschwören, den man dort droben den bösen Geist benennt, so geht nun das Gerücht, am Tage, da die jüdische Büßerin auf den Tod lag, habe sie von ihrem frommen Schutzpatron sich eine Gunst erbeten, dass, wenn jemals ein Liebespaar sich droben auf dem heiligen Felsen träfe, das unheilige Feuer dort erlöschen möchte und dass anstatt der früheren Leidenschaft eine ebenso starke, lebhafte Abneigung die Seelen ergreife. Ihr Schutzpatron erhörte ihr Gebet, und seit der Zeit bewirkte dieser heilige Ort, dass man diejenigen Menschen hasst, die man vor dem geliebt. Nachdem die beiden Paladine Marsilia wohl betrachtet hatten, Hafen, Reede und alle bürgerlichen Herrlichkeiten, wurden sie hart gedrängt, den Felsen zu besuchen, diesen famosen Felsen La Böhm oder La Boom, Biom, B-E-A-U-M-E, La Böhm, ich habe keine Ahnung, La Boom, ist das nicht Boom, La Boom, La Boom genannt, der so berühmt bei allen Kuttenträgern ist. Aus Mitleid mit sich selbst ging der Franzose hin, der stolze Engländer aus Neugierde. Beim Hinaufklettern sahen sie in der Nähe der Kuppeln auf den Stufen, die in diese Steine eingelassen waren, Reisende mit dem Gebet beschäftigt, knien. In der Truppe befanden sich zwei reisende Frauen. Die eine kniete mit gefalteten Händen und vorgebogenem Hals, die andere blieb aufrecht stehen und schien zu dem Geschlecht der Hochmütigen zu gehören. O, süße Gegenstände, unerwarteter Moment! Sie haben alle beide nun ihre Geliebten erkannt. Da sind sie also, Sünder und Sünderin, im Vorhof angelangt, welcher der Liebe so ungünstig ist. In wenig Worten erzählt die Engländerin, wie ihr Arm mittels des göttlichen Beistands ihre Schande an dem Räuber Martin Guerre rächen durfte, dass sie voraussichtig genug gewesen, sich mitten in der hier geschilderten dringenden Gefahr einer ziemlich runden Börse zu bemächtigen, die der Bandit besaß, der sie ja in jener Welt nicht mehr gebrauchen konnte. Dann hatte sie inmitten der gespenstischen Nacht den Degen in der Faust die Mauern des entsetzlichen Verschlages überschritten und ihre furchtsame Gefährtin zum nächsten Ufer hingeführt. Beide hatten sie ein leichtes Boot bestiegen und nachdem der Matrose und der Kapitän von ihnen geweckt und gut bezahlt worden, hatte sich das flüchtige Paar auf dem Tyrrhenischen Meere eingeschifft. Und endlich hatte sie das launische Geschick, das Wunder oder der Himmel, der alles zum Besten kehrt, zu Füßen der Magdalena abgesetzt. O großes Wunder, das sich nun begab! Bei jedem Wort, das Judith aussprach, benahm sie dem Gemüt ihres Geliebten den Geschmack. Himmel, welcher Ekel und welcher Hass folgte alsbald der einst so heißen Neigung! Mit gleicher Münze ward er ausbezahlt, und La Trimouche, dem seine Dorothea so lange Zeit hindurch schöner als der Tag erschienen war, fand sie nun hässlich, blöde, geziert, linkisch und mürrisch und erdrehte ihr drum bald den Rücken. Die Schöne, die in ihm sonst das höchste Gut der Seele sah, verachtete ihn nun und drehte das Gesicht hartnäckig fort. Und Magdalena mitten in der Himmelswolke kostete in Frieden die Genugtuung dieser Bekehrung. Ach, aber Magdalena, dir steht eine große Enttäuschung, eine größere noch bevor. Wohl hattest du vom Heiligen des Paradieses die Gunst erhalten, dass jedweder Liebhaber, der in die Nähe der Behausung käme, den Gegenstand der früheren Schwäche nicht mehr lieben könne, solange er auf diesem gesegnetsten Felsen weile. Aber du hattest außer Acht gelassen, zu stipulieren, dass die geheilten Liebenden nicht neue Geliebte sich erwählen sollten. Der heilige Martinian hatte diesen Fall nicht vorgesehen. So kam es, dass die ungetreue Engländerin dem Poeteriner ihre beiden schönen Arme entgegenstreckte und dass Arundel die süßen Reize Dorotheas genoss und ganz von ihr entzückt ward. Der Abt Trithemus hat sogar behauptet, dass Magdalena bei diesem unvorhergesehenen Tausch vom Himmel niederblickend lächelte. Lasst uns dies glauben und als richtig preisen. Die Tugend füllt uns mit Genuss, aber trotz ihrer Herrschaft behält man den Geschmack für sein ursprüngliches Gewerbe bei. Und nun ereignete sich's, als die zwei Parteien von St. Bohm herabstiegen, das frühere Mirakel plötzlich nicht mehr wirkte, denn nur im Grenzbereich der Höhlung dieses heiligen Felsens war es rechtskräftig. Am Fuß des Bergs ließ Latrimouche verwirrt, dass er für kurze Zeit die Dorothea gehasst habe, ihrem rührenden Reiz wiederum Gerechtigkeit widerfahren, und Dorothea, ihres Schmerzes reuige Beute geworden, sühnte ihren Irrtum durch neue Liebe in den Armen ihres Helden, den sie verehrte. Sir Arundel nahm seine Rosamore wieder an sich, nachdem er ihren Zorn entwaffnet hatte. Jeder liebte wie vor dem er geliebt. Und ich kann noch hinzufügen, dass Magdalena ihnen auch diesmal ohne Mühe wieder vergab. Alle vier reisten nun einmütiglich, die Herren ihre Schönen vor sich im Sattel haltend, nach Orléans, um dort sich mit den Truppen ihres Vaterlandes zu vereinigen. Reisten als verschwiegene, liebende, großmütige Feinde, als wahre Freunde, ohne noch ein einzig Mal weder der Schönen noch ihres Königs wegen miteinander Streit zu haben.